Ja, die Geschichte, um die es heute geht, hat in mir den Wunsch geweckt, neu geweckt, dass Gott das Herz und Herzen von Menschen öffnet, dass Gott Menschen zu sich hinzieht, dass Glaube entsteht und Menschen leidenschaftlich Jesus nachfolgen. Und das ist ja auch unser Gemeindemotto, ganz kurz zusammengefasst. Menschen von heute sollen leidenschaftlich Jesus nachfolgen. Darum geht's. Menschen von heute leidenschaftliche Nachfolger von Jesus werden. Und das möchte ich erleben, dass das heute immer wieder passiert, dass Menschen leidenschaftlich Jesus nachfolgen, dass er ihre Herzen öffnet und dass er uns auch hinführt zu Menschen, dass er mich zu Menschen hinführt, deren Herz er öffnen möchte. Und stellen wir vor, wenn das so ist, wenn Jesus jeden einzelnen von euch zu einem Menschen hinführt, dessen Herz er öffnen möchte, wie viele Herzen kommen dann zu Jesus? Und das ist das Zweite, worum es heute in dieser Geschichte geht. Damit Jesus Menschenherzen öffnet, braucht es Menschen, die ihm nachfolgen, die hingehen, die sich hinführen lassen zu diesen Menschen. In der Regel, natürlich gibt es auch ganz andere Möglichkeiten. Wir wissen das aus der islamischen Welt, dass da Jesus völlig eigenständig nachts im Traum Menschen begegnet und anspricht. Da braucht es keine anderen Menschen dazu. Das schafft er ganz alleine. Jesus braucht uns nicht, um Menschenherzen zu öffnen. Aber er möchte uns nehmen und uns führen, hinführen zum Menschen. Und das kann manchmal ein langer Weg sein. Das kann ein mühsamer Weg sein. Da kann es Blockaden geben, da kann es überraschende Wendungen geben. Pläne müssen aufgegeben werden, gute Ideen verworfen. Dafür muss man Neues wagen, Grenzen überschreiten, unbekannte Wege gehen. Man muss manchmal etwas überwinden, beobachten, zuhören und dann zum richtigen Zeitpunkt von Jesus erzählen. Und dann muss Jesus Herzen öffnen. Und darum geht es in die Geschichte heute, in der Apostelgeschichte. Es ist die Geschichte einer Frau im Osten Griechenlands, aus jüdischer Sicht damals am Ende der Welt, die zum Glauben an Jesus gekommen ist. Von Jerusalem aus gesehen lag die Stadt Philippi wirklich am äußersten Ende der damals bekannten Welt, ziemlich am Ende der Zivilisation. Nordöstlich kamen die Barbaren und weiter nördlich die wilden Germanen, also wir. Und dort lebte eine reiche Geschäftsfrau namens Lydia. Vielleicht hieß sie Lydia, weil sie aus Lydien stammte. Also vielleicht wurde sie auch die Lydierin genannt, weil sie aus Lydien, aus einer Region kam. Und Lydien war bekannt für seine Purpurfärberei. Man hat aus der so einer Schnecke hat man da diesen Purpurstoff gewonnen und Stoffe damit gefärbt. Sehr kostbar, sehr teuer. Thyatira war so die Hauptstadt dieser Purpurerzeugung. Und das war die Heimatstadt von dieser Frau Lydia. Wir werden die Stadt gleich noch auf einer Karte sehen. Es geht also um eine Migrantin, die aus Lydien nach Mazedonien kam und sich dort ein Geschäft aufgebaut hatte mit Purpurhandel. Und dieser Lydia tat Gott das Herz auf, sodass sie zum Glauben an Jesus kam und eine leidenschaftliche Nachfolgerin von Jesus wurde. Und der Weg, wie es dazu kam, so angedeutet mit diesen Schlangenlinien, das war wirklich ein interessanter Weg. Diesen Weg möchte ich heute mit euch anschauen und mit euch nachverfolgen. Mich hat dieser Weg echt fasziniert. Und ich wünsche uns, dass uns alle dieser Weg, wenn wir auf diesen Weg schauen, inspiriert und fasziniert und dass wir auch uns auf den Weg machen und sagen, ja, so will ich auch wenn es manchmal durcheinander ist, mich führen lassen. Neue Wege wagen. Es geschah während der zweiten Missionsreise des Apostels Paulus. Aber ich möchte viel früher ansetzen, denn der Weg zum Herzen dieser Frau hat auch viel, viel früher begonnen. Er begann mit dem Auftrag von Jesus, Matthäus 28, geht. Geht und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Aber eigentlich beginnt die Geschichte noch vor diesem Auftrag von Jesus. Sie beginnt mit Gottes Liebe zu dieser Welt. Und da hat sich Jesus auf den Weg gemacht. Da fängt eigentlich dieser Weg schon an, nämlich aus dem Himmel in unsere Welt. Und er ging einen schweren Weg. Es war ein Weg ans Kreuz, als er sein Leben für uns geopfert hat, damit alle, die an ihn glauben, mit Gott versöhnt werden und nicht verloren gehen, sondern ewig bei Gott sein können. Deswegen hat sich Jesus zu uns auf den Weg gemacht. Und da fängt eigentlich dieser Weg an, nämlich er beginnt mit Gottes unendlicher Liebe. Und so muss eigentlich am Anfang dieses Weges ein ganz großes Herz stehen, nämlich die Liebe Gottes. Das ist der Anfang dieses Weges. Gottes unendliche Liebe, mit der er uns geliebt hat und sich auf den Weg gemacht hat zu uns. Das steht am Anfang des Weges zu diesem Herzen von Lydia auf der anderen Seite. Diese Liebe hat Gott in unsere Herzen ausgegossen, so hat es Paulus mal gesagt. Die Liebe Gottes ist durch den Geist ausgegossen in unsere Herzen hinein. Und dann sagt Paulus, und diese ausgegossene Liebe motiviert uns, hinzugehen und diese Botschaft der Versöhnung weiterzutragen. Und Jesus hat das so formuliert, dass dieser Geist, der ausgegossen ist in unsere Herzen, uns Kraft gibt. Er sagt, ihr werdet die Kraft des Geistes empfangen. Ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an das Ende der Erde, also auch bis zu Lydia in Philippi. Und so kam es dann auch. An Pfingsten wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Nur das mit dem Hingehen, das hatten sie noch nicht so drauf. Darum ging es in der Predigt vor 2 Wochen. Die ersten Jünger gingen davon aus, dass die Völker zu ihnen nach Jerusalem kommen und sie dort in Empfang nehmen und zu Jesus führen. So wie heute auch viele Jünger davon ausgehen, dass die Leute natürlich zu uns kommen, in unsere Gemeindehäuser, und wir ihnen dort von Jesus erzählen. Aber Jesus hat das anders gemeint, als er gesagt hat, geht hin. Bis sie endlich hingehen, musste Jesus etwas nachhelfen und er musste ihnen ihre Sicht ändern und eine neue Sicht eröffnen. Darum ging es in der Predigt von vor 2 Wochen. Und das geschah doch mit einigen Zumutungen damals an den Petrus. Jesus hat wirklich dem Petrus einiges zugemutet, um festgefahrene Ansichten zu verändern und aufzubrechen. Petrus musste in das Haus eines Heiden gehen, eines Feindes, eines römischen Besatzers. Was macht? Das hat man nicht gemacht, dass man in solche Häuser hineinging. Und vorher wurde der schlimmste Feind von Jesus Christ, was für eine Zumutung. Dieser Saulus, der hatte Existenzen auf dem Gewissen, christliche Familien auf dem Gewissen. Und viele trauten diesem Saulus anfangs auch nicht. Wie kann Jesus den schlimmsten Verfolger nehmen und zu seinem leidenschaftlichsten Missionar machen? Ist eigentlich auch eine Zumutung. Und dieser Paulus hatte einen klaren Auftrag von Jesus bekommen, nämlich zu den Völkern zu gehen. Das war sein Auftrag. Er soll der Missionar für die Völker sein und soll Grenzen überschreiten. Bevor er aber losging, beteten sie intensiv in seiner Gemeinde. Und das ist auch eine wichtige Station auf diesem Weg zu dem Herzen, nämlich beten. Da war eine Gruppe von Leuten in Antiochia in Syrien in dieser Gemeinde und sie nahmen sich ausgiebig Zeit zum Fasten, zum Beten, zum Hören und haben gebetet, bis dann der Geist sprach, gebt mir Barnabas und Paulus frei für die Aufgabe, zu der ich sie berufen habe. Interessant, diese Formulierung ist mir auch lange nicht aufgefallen. Gebt sie frei für diesen Auftrag, für diesen Weg. Das gehört auch zu diesem Weg, freigeben, loslassen. Denn Gemeinden haben so die Eigenschaft, Menschen zu binden. Das ist einerseits gut, dass Gemeinschaft entsteht, dass Menschen verbunden werden. Das ist gut so. Aber das Negative ist dabei, Gemeinden tendieren auch dazu, Menschen an sich zu binden, an den Gemeindebetrieb zu binden. Und dann können sie nicht mehr hingehen zu den Menschen draußen, zu den Rändern der Welt. Barnabas und Paulus mussten also freigegeben werden, zu sagen, okay, ihr habt hier keine Aufgabe mehr, ihr geht jetzt raus. So müssen Menschen freigegeben werden. Und dann zogen sie los auf ihre erste Missionsexpedition. Menschen kamen zum Glauben, Gemeinden wurden gegründet. Die Reise, kann man sagen, war ein voller Erfolg. Aber es war noch ein langer, weiter Weg zu dieser Lydia in Griechenland. Denn diese Gegend hatten sie überhaupt noch nicht im Blick. Und dann wollten sie wieder losziehen und dann gab es Streit. Paulus und Barnabas, das Dreamteam der Mission, gerieten hart aneinander. Eigentlich wollen sie in die zweite Reise starten und die neuen Gemeinden besuchen, schauen, wie es ihnen geht, sie ermutigen und stärken. Und bevor sie loszogen, sind sie richtig heftig aneinander geraten. Es gab einen erbitterten Streit, heißt es. Es ging um die Frage, ob sie den jungen Johannes Markus mitnehmen sollten. Das war ein junger Mitarbeiter, der in der ersten Reise dabei war, aber sich sehr früh abgesetzt hatte und hat sie hängen lassen. Und Paulus war der Meinung, so einem kann man nicht gebrauchen, so eine Mission. Den kann man nicht mitnehmen. Barnabas dagegen hat gesagt, lass ihm noch eine zweite Chance, wollen wir es nochmal mit ihm probieren. Sie konnten sich nicht einigen in dieser Frage, ob sie den mitnehmen sollten oder nicht. Und so haben sie sich getrennt. Das heißt, am Anfang dieser oder eine Station dieses Weges ist eine Trennung. Auch das finde ich interessant. Der Weg zu Lydia begann mit einem Streit und einer Trennung und vielleicht auch mit einem faden Beigeschmack. Andererseits eröffnet das aber auch Chancen. Der Barnabas hat sich den Johannes Markus genommen und ist nach Zypern gegangen, hat dort seine Missionsreisen gemacht. Der Paulus hat sich den Silas genommen, ist in die andere Richtung gegangen. Also eigentlich hat sich's verdoppelt durch diesen Streit. So kann man das auch sehen. Und dieser Streit führte letztlich nicht zu einem endgültigen Bruch. Es war lediglich eine Trennung, wo sich Wege getrennt haben. Und Jahre später finden wir in den Briefen von Paulus, dass dieser Johannes Markus im Team von Paulus war. An Timotheus hat er einmal geschrieben, bringt mir den Markus mit, der ist mir sehr hilfreich zum Dienst. Also die sind wieder zusammengekommen. Es gibt also Streit und Trennungen im Reich Gottes. Wege zum Menschen können sich teilen. Wichtig ist, dass beide Seiten Jesus nachfolgen und sich von ihm führen lassen. Der Barnabas in die eine Richtung, der Paulus in die andere Richtung. Paulus hat sich also den Silas genommen und so sind sie losgezogen zu den Gemeinden der ersten Missionsreise, um zu schauen, wie es ihnen geht. Sie wollen die Gemeinden besuchen, festigen, stärken, ermutigen. Auf dieser Karte kann man sich die Reiseroute mal anschauen. Es ging los da unten in Antiochia in Syrien. Die rote Linie ist die erste Reise. Da sind sie nur bis hier hingekommen. Und da wollten sie jetzt nochmal hin, aber da über diesen Weg hier und diese Gemeinden hier nochmal besuchen. Soweit war der Plan. Also über Tarsus, der Heimatstadt von Paulus, reisten sie nach Derbe, nach Lystra. In Lystra entdeckten sie den Timotheus, einen jungen, fähigen Mitarbeiter, den nahmen sie dann mit und besuchen dann noch die anderen Gemeinden. Ikonium, Antiochia. So, und als sie dann das alles gemacht haben und da oben angekommen waren, war die Frage, wie geht's jetzt weiter? Alle Gemeinden besucht und Jesus hat gesagt, geht zu den Völkern. Und da waren noch viele Völker, ne? Die Galater und so weiter. Wohin jetzt, in welche Richtung soll es jetzt weitergehen? Das war die spannende Frage. Der Auftrag war klar, geht zu den Völkern, aber jetzt zu welchen? Nach Norden, nach Osten, nach Westen. Paulus war ein strategisch denkender Mann. Er zog nicht einfach ins Blaue los, der hat sich Gedanken gemacht. Und er handelte sehr überlegt. Und wenn man seine Reisen anschaut, stellt man fest, auf seiner Route lagen immer große Städte. Paulus zog's in die Städte. Denn so seine Strategie, wenn Menschen in den Städten zum Glauben kommen, wenn dort in den Städten, in den Zentren Gemeinden gegründet werden, kommen die Leute automatisch in die Fläche. Durch den Handel, durch Soldaten, die versetzt werden, durch Sklaven, die verkauft werden. Also wenn in den Zentren Gemeinden entstehen, wird sich das Evangelium von selber durch die Menschen, durch den Handel, durch die Bewegungen in die Länder, in die Fläche verbreiten. So hat Paulus in den Zentren Gemeinden gegründet und in dem Denken, und so war es dann auch, dass sich das dann automatisch in die Fläche verteilt hat. Heißt, Paulus wäre nicht nach Heuchelheim gekommen, auch nicht nach Gießen, Frankfurt, Köln, Berlin, das wären die Orte gewesen, wo er hingegangen wäre. Und so lag es nahe, dass er die Städte hier in Asia angesteuert hat. Also das war sein Plan, da hinzugehen. Galatien da hinten, da war nicht viel los. Da gibt's den Galaterbrief und man nennt die einfach nur die Galater, weil da gab's keine großen Städte, die irgendwie namentlich zu erwähnen wären. Es waren halt einfach nur Galatien. Hinterland, würde man heute sagen. Das Hinterland. Und das hat er halt nicht im Blick gehabt, sondern eben diese großen, bekannten Städte, die wir aus der Offenbarung kennen. Letzten Sonntag hatten wir sie in der Offenbarung, diese Städte, diese sieben Städte. Laodicea, Philadelphia, Sardes, Thyatira, wo die Lydia herkam, Pergamon, Smyrna und schließlich Ephesus. Ephesus, die Metropole, schlechthin das Berlin jener Zeit. Soweit der Plan. Der Plan war gut, aber Jesus hatte einen anderen Plan und für Jesus waren diese Städte noch nicht dran. 30, 40 Jahre später waren da blühende Gemeinden, an die dann die Offenbarung gerichtet ist. Ephesus schon früher, da kam er auf der Rückreise vorbei und blieb dort 3 Jahre. Aber Stellen wir uns mal vor, er wäre sich da in diesen Städten festgesetzt, der wäre Jahrzehnte nicht nach Philippi hochgekommen, zu dieser Lydia, die ja Jesus gebraucht hat. Jesus hatte also einen anderen Plan und Lukas berichtet davon, wie das dann weiterging. Danach zogen Paulus und seine Begleiter weiter durch Phrygien und das Gebiet von Galatien, denn der Heilige Geist hinderte sie daran, die Botschaft in der Provinz Asia zu verkündigen. Als sie schon fast in Mysien waren, wollten sie nach Bithynien weiterreisen. Doch der Geist, durch den Jesus sie führte, ließ das nicht zu. Also zogen sie durch Mysien und kamen hinab zum Meer nach Troas. Das war ein ziemliches Hin und Her, eine richtige Odyssee. Zweimal hinderte sie der Heilige Geist, weiterzuziehen. Mehrmals änderten sie ihre Reisepläne, bis sie dann schließlich ziemlich ratlos am Mittelmeer in Troas, angekommen sind. Schauen wir uns das mal auf der Karte nochmal an. Der Plan war eben von Antiochia in Asien, von hier in die Asia zu gehen. Das war der Plan. Aber der Heilige Geist hinderte sie daran. Vom Geist kam ein Nein zu Asia. Das Problem war, es gab kein Ja. Wohin dann? Es gab keine Alternative. Wo sollten sie dann hingehen? So geht das manchmal. Gott gibt uns ein Nein, aber er gibt kein Ja. Es gibt keine Richtung, keine konkrete Alternative. Wie soll es jetzt weitergehen? So tasteten sie sich in die Richtung Osten vor, durch Phrygien und Galatien. Sie hier nur angedeutet mit dieser Linie. Da ist auch nichts passiert. Fast in Mysien angekommen, ziehen sie wieder nach Osten, Richtung Bithynien. Dort an der Küste des Schwarzen Meeres, das war auch eine interessante Gegend gewesen, da hinten, da lagen die Metropolen Nicäa, Chalcedon, Byzanz, später Hochburgen in der Ostkirche. Wie wäre die Kirchengeschichte verlaufen, wenn sie dahin gegangen wären? Da waren auch Metropolen. Aber der Geist Jesus ließ es nicht zu. Wieder gab es Widerstand. Also bogen sie wieder nach Westen ab, zogen durch Mysien, um ohne irgendwas in dieser Gegend auszurichten, bis sie schließlich in Troas, dem legendären Troja, angekommen sind. Und ratlos standen sie dann am Mittelmeer, am nordwestlichsten Ende von Asien. Trial and Error, könnte man sagen, war die Strategie Versuch und Irrtum. Kennen wir dieses Prinzip? Man versucht einen Weg, schaut, ob es funktioniert, geht's nicht. Lernt man draus, versucht einen neuen Weg, probiert es wieder, funktioniert es, geht mal weiter, funktioniert es nicht, wieder umgekehrt. Bis man schließlich zu einer Lösung kommt. Nun standen sie aber ohne Lösung am Mittelmeer. Und Troas schien auch nicht so der richtige Ort zu sein, wo was gehen könnte. Wie geht's dir, wenn es nicht so läuft wie geplant? Wir machen uns ja alle unsere Pläne. Wir machen einen Tagesplan und arbeiten den Tagesplan ab. Wir machen einen Wochenendplan, planen unseren Urlaub. Wir planen die Ausbildung. Lukas hat erzählt, wie er geplant hat, was er vorhat. Wir planen unseren beruflichen Weg. Manche planen Karriere. Andere planen ihren Ruhestand. Das ist gut, dass wir planen, dass wir nicht planlos einfach in den Tag und ins Leben hineinleben. Dass wir nicht planlos durch das Leben ziehen. Die Frage ist nur, was ist, wenn die Pläne nicht so laufen, wie es geplant ist? Wie gehst du mit Widerstand um, wenn der Plan nicht funktioniert? Wenn was dazwischen kommt? Störungen haben Vorrang, sagt man in der Kommunikationstheorie. Störungen haben Vorrang. Gebe ich der Störung Vorrang oder dränge ich die Störung weg? Störung ist ja nicht schön, mag man nicht. Lassen wir Störungen zu, lassen wir uns auf Störungen ein oder ignorieren wir sie und drücken sie weg? Was ist, wenn etwas unsere Pläne blockiert, wenn was dazwischen kommt? Das kann im alltäglichen Klein-Klein sein, du hast den Tag geplant und dann läuft es ganz anders. Das kann aber auch die Lebensplanung sein. Vor über 40 Jahren erhielt ich ziemlich unerwartet eine Kündigung. Die Frage kam in mir auf, hat Jesus mit mir was anders vor? Will Jesus mit mir einen anderen Weg gehen? Meine Mentorin deutete damals an, ich war damals Jugendleiter bei uns im EC-Jugendkreis, könnte es sein, dass du eine Pastoralausbildung machen sollst, Theologisches Seminar Tabor, Marburg. War nicht mein Ding. Ich habe schnell eine neue Stelle gefunden, dachte, ja, okay, Tabor ist erstmal abgehakt, habe eine neue Arbeit gefunden, ziemlich schnell, aber ich habe schnell gemerkt, hier werde ich nicht alt. In dieser Firma werde ich nicht alt werden. Und so hat sich allmählich das Ende meiner Laufbahn als Stahlformbau abgezeichnet. Und auch der Fernplan-Konstrukteur, den musste ich so nach und nach aufgeben. Im Nachhinein war es gut, muss ich sagen. Wie ist das mit deinen kleinen und großen Störungen im Leben? Wie gehen wir mit Widerständen um? Kann es sein, dass Jesus dich dadurch führen möchte, dass dieser Widerstand, diese Störung ganz bewusst von Jesus kommt und er sagt, hier, Kursänderung, ich habe was anderes vor. Vielleicht für diesen Tag, vielleicht für dein ganzes Leben. Ganz unterschiedlich. Kann es sein, dass Jesus dich dadurch führen möchte, auf einen neuen Weg, auf einen unbekannten Weg? Paulus musste seine Strategie aufgeben. Für so einen Strategen wie Paulus nicht einfach zu sagen, hier alles super durchdacht, die Pläne, aber soll nicht sein. Sind wir bereit, bewährte Strategien, Pläne aufzugeben? Darf uns Jesus im Alltag stören? Darf er uns aus einem sicheren Alltag ins Abenteuer führen? Das Problem hier war ja, dass der Geist immer nur Nein gesagt hat. Sie hatten kein Ja, kein Go, immer nur Nein, Nein, da auch nicht. Und das muss man erstmal aushalten. Das war ja nicht ein paar Tage, sondern die sind ja ziemlich lang da rumgereist und es ist nichts passiert. Aushalten, warten, bis dann endlich das Go kommt. Ich wüsste ja sehr gerne, wie sie das erkannt haben vom Heiligen Geist, wie der Heilige Geist sie quasi blockiert hat und Widerstand gemacht hat. Ich glaube, Lukas wusste es, er hat es aber extra nicht hingeschrieben, damit wir da kein System ableiten und sagen, so und so und so lenkt der Heilige Geist. Er hat es offen gelassen, Fakt ist, sie haben es erkannt. Und darum geht es letztlich, dass wir das erkennen, dass wir sensibel sind und merken, diese Störung kommt jetzt vom Geist Gottes. Das ist nicht irgendeine Störung, sondern hier ist der Geist Gottes am Wirken. Dass man da sensibel ist und darauf eingeht und sich dann vom Geist führen lässt. Vor vielen Jahren habe ich auch mal so eine Störung erlebt. Ich musste relativ kurzfristig eine Bahnfahrt unternehmen. War überhaupt nicht so geplant, hat mir überhaupt nicht in meinen Plan gepasst. Aber es musste sein, also schnell Ticket gekauft und dann Lektüre eingepackt, dass ich zumindest die Zeit sinnvoll nutze. Wie gesagt, ich hatte überhaupt keine Lust auf diese Bahnreise, aber es musste halt sein. Und dann setze ich mich und schlage erstmal die Zeitung auf, wollte dann noch ein Buch lesen. Und da setzt sich ein Mann mir gegenüber und fängt an, mir ein Gespräch aufzudrücken. Und ich hatte null Bock auf Gespräch. Ich habe es immer wieder deutlich gemacht, dass ich eigentlich jetzt weiterlesen will. Aber der ließ nicht locker, hat ohne Ende auf mich eingeredet, bis ich endlich die Zeitung weggelegt habe. Und es gab sich ein intensives Gespräch. Wir kamen auf den Glauben. Und sowas passiert leider sehr selten. Ich hätte es gerne öfter. Am Ende, als wir uns getrennt haben, haben wir zusammen gebetet. Und er hat Jesus sein Leben übergeben. Durch so eine ungeplante Bahnfahrt. Kann passieren, wenn man sich darauf einlässt. In Tors gab es schließlich dann die Lösung. Lukas berichtet es. In der Nacht hatte Paulus eine Erscheinung. Ein Mann aus Mazedonien stand vor ihm und bat, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Gleich dann, nachdem Paulus die Erscheinung gehabt hatte, suchten wir nach einer Möglichkeit, um nach Mazedonien zu gelangen. Denn wir waren sicher, Gott hatte uns dazu berufen, den Menschen dort die gute Nachricht zu verkündigen. Endlich, endlich die Lösung, klare Botschaft. Komm rüber und hilf uns. Ich finde zwei interessante Aussagen in diesem Text, die auch für uns hilfreich sein können. Komm herüber und hilf uns. Dieses Komm herüber meinte zunächst mal die Überfahrt, aber es kann ja kann im übertragenen Sinne mehr bedeuten. Komm rüber, auch für uns. Nicht nur fahr übers Meer, sondern setz über. Geh über etwas hinüber, überschreite eine Grenze, überwinde etwas, was für dich eigentlich unüberwindbar scheint. Das musst du überwinden. Dass wir Dinge überwinden, zum Beispiel Kulturengrenzen überwinden, dass wir Nationalitätsgrenzen überwinden. Da muss man nicht mal ins Ausland gehen, kann man hier haben. Milieugrenzen überwinden. Zu Menschen gehen, die uns fremd sind, deren Lebensart wir überhaupt nicht gewohnt sind. Hinüber kann auch bedeuten, den gewohnten Rahmen verlassen, den gewohnten Handlungsrahmen, Gemeinderahmen verlassen. Das habe ich noch nie gemacht. Das geht doch nicht. Letztes Jahr hatten wir von Gnada aus einen interessanten Kongress, Perspektivo, Neubelebung, Neugründen, Neugründung. Da wurde von Gemeinden berichtet, die neue Wege, unbekannte Wege gegangen sind, um Menschen zu erreichen. Zum Beispiel Kirche Kunderbund oder Coffee Church oder missionarische Zellgruppen. Und da haben Gemeinden gewohnte, bewährte Handlungsmuster aufgegeben, weil sie sich halt nicht mehr bewährten und haben Neues gewagt und haben Menschen erreicht dadurch, haben sich zu Menschen führen lassen, die sie sonst nicht erreicht hätten. Ich frage auch, sind wir als Gemeinde bereit, auch neue Wege zu gehen? Wir wollen als Hessischer Gemeinschaftsverband Gemeinden unterstützen, die sagen, ja, wir wollen neue Wege gehen, Neues ausprobieren, übersetzen, Grenzen überschreiten. Bist du bereit, hinüberzugehen, Grenzen zu überschreiten, etwas Neues zu wagen? Oder brauchst du den gewohnten, sicheren Rahmen, in dem du dich bewegen kannst? Das zweite Stichwort, hilf uns. Wie reagieren wir auf Hilferufe, wenn Menschen sagen, ich brauche Hilfe? Da bin ich jetzt nicht zuständig, ich habe keine Zeit, wer könnte dir helfen? Was ist, wenn der Heilige Geist dich zu Menschen führt, die deine Hilfe brauchen, die Jesus brauchen? Paulus und seinem Team war sehr schnell klar, wohin die Reise gehen sollte. Und dann ging es wirklich sehr schnell. Von Troas setzten wir über auf den kürzesten Weg nach Samothrake. Das war eine Insel. Einen Tag später erreichten wir Neapolis. Von dort gingen wir nach Philippi. Das ist eine bedeutende Stadt in diesem Teil Mazedoniens und eine römische Kolonie. In dieser Stadt blieben wir einige Zeit. Paulus blieb seiner Linie treu, die Zentren, und Neapolis war es scheinbar nicht. Philippi war eigentlich das Zentrum in dieser Region, und da zog sie ihn dann hin, in diese römische bedeutende Kolonie. Interessant finde ich hier die Erwähnung, dass sie erstmal eine Weile in der Stadt blieben, haben sich diese Stadt mal so angeschaut, auf sich wirken lassen, die Kultur geschaut. Eine Strategie von Paulus war immer, dass er zunächst jüdische Synagogen aufgesucht hatte, also seine Heimat, also seine Landsleute sozusagen, vom Glauben her, die Juden, aufgesucht hat, um dort zunächst von Jesus zu erzählen, bis man ihn dann rausgeworfen hatte. Paulus hat also Anknüpfungspunkte gesucht in dieser Stadt, aber er hat keine Synagoge gefunden. Es gab in Philippi keine Synagoge, hat geschaut, gibt es da vielleicht Juden, das konnte man im Äußerlichen erkennen, auch nicht richtig was gesehen. Und so heißt es, dass sie am Sabbat dann an den Fluss gegangen sind. Vielleicht würde am Fluss eine Versammlung sein, weil man hatte so rituelle Waschungen als Jude, und dann ist man eben an den Fluss gegangen, wenn es keine Synagoge gab. Und das haben sie dann gemacht. Am Sabbat gingen wir hinaus durch das Stadttor an den Fluss. Wir nahmen an, dass dort eine jüdische Gebetsstätte war. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die an diesem Ort zusammengekommen waren. Tatsächlich, sie fanden eine kleine, klitzekleine Versammlung an diesem Fluss, eine kleine jüdische Versammlung. Und das war wirklich klein, nur Frauen. Ich sage es jetzt nicht abwertend, aber aus damaliger Sicht, es braucht 10 Männer, um einen ordentlichen jüdischen Gottesdienst zu veranstalten. Fehlanzeige, nicht mal Gottesdienst, weil 10 Männer gefehlt haben. Die haben sich also nur so getroffen zum Beten. Und vielleicht, na, Tora hatten sie wahrscheinlich auch nicht gehabt zum Lesen. So eine kleine Truppe, was für ein Aufstand, könnte man sagen. Was hat Paulus vielleicht gedacht? Jesus, was für ein Aufstand, was für eine Odyssee für diese paar Frauen hier. Ich kann mir vorstellen, wie ernüchtert er vielleicht war, was er jetzt vorgefunden hat. Gott hat einmal durch den Propheten Zacharia gefragt, wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Zacharia 4,10. Wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Das heißt, verachte nicht die kleinen Anfänge, verachte nicht das Kleine. Und dann sagt Gott weiter, ihr werdet euch freuen, wenn ihr den Schlussstein seht. Also verachtet nicht das Kleine, denn ihr werdet euch einmal freuen, wenn das Schlussstein gesetzt ist. Es ging damals um den Tempelbau. Und interessant finde ich hier, kleiner Anfang, und Philippi war die Gemeinde, über die sich Paulus am meisten gefreut hat. Der Philipperbrief, ein Brief voller Freude. Er sollte sich einmal freuen über diese Gemeinde. Lasst uns daher die kleinen Anfänge nicht gering schätzen. Und so setzt sich Paulus und sein Team zu diesen Frauen, sie hören zu und fangen an zu erzählen. Und dann geschah was Großartiges. Unter den Zuhörerinnen war eine Frau namens Lydia. Sie handelte mit Purpurstoffen und kam aus der Stadt Thyatira. Lydia glaubte an den Gott Israels. Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie den Worten von Paulus aufmerksam zuhörte. Sie ließ sich taufen, zusammen mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft. Danach bat sie, wenn ihr überzeugt seid, dass ich wirklich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus, ihr könnt bei mir wohnen. Sie drängte uns, die Einladung anzunehmen. Dann öffnete ihr der Herr das Herz. Das ist die wesentliche Aussage in dieser Geschichte. Der Herr öffnete ihr das Herz. Es war nicht eine rhetorisch geschliffene Rede von Paulus. Es war auch nicht eine super gut durchdachte Argumentation von Paulus, die diese Frau letztlich das Herz geöffnet hatte. Über seine Predigt schrieb Paulus mal an die Korinther: Meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte. Ich versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. Die Kraft des Geistes hat gewirkt. Es kommt nicht auf unsere klugen, durchdachten Argumente an. Wir können nicht überzeugen. Wir können niemanden überzeugen. Jesus muss das Herz von Menschen öffnen. Lydia war keine Jüdin. Sie war auf einer spirituellen Suche, könnte man sagen, und hat dann im Judentum etwas gefunden, was sie angesprochen hat. Aber ihr Herz war noch nicht erfüllt von der Liebe Gottes. Da war immer noch eine Leere, eine Suche. Und Paulus fand hier also eine suchende Frau. Und der Heilige Geist hat ihn zu ihr hingeführt. Deshalb diese Widerstände in Asien. Die Geschichte zeigt mir, es kann sein, dass wir uns an der falschen Stelle abmühen und woanders Menschen Jesus suchen. Dass auf der einen Seite Leute gleichgültig sind und ablehnend sind und wir uns abarbeiten an diesen Menschen. Und woanders sind Menschen wie Lydia, die offen sind, die suchen sind, die ein suchendes Herz haben. Von daher ist es wichtig, dass wir uns führen lassen vom Heiligen Geist zu diesen Menschen, die offen sind, die suchend sind. In diesen knappen Sätzen können wir jetzt das Wunder entdecken, was geschehen ist, wie Menschen zum Glauben kommen. Der Schlüsselsatz: Der Herr tat ihr das Herz auf. Lydia hörte zunächst einfach nur zu, sie hörte Informationen. Dann öffnete ihr der Herr das Herz und dann achtete sie auf diese Worte. Das sind drei Phasen. Erstmal nur Information, Herz auf, Informationen gehen tiefer, gehen ins Herz hinein. Wenn Jesus das Herz nicht geöffnet hätte, wäre die Rede von Paulus durch den Kopf gegangen. Information, mehr nicht. Aber Jesus öffnete ihr Herz und dadurch entstand Glaube und weckte Glauben. Jesus hat das mal so gesagt in Johannes 5, Vers 25. Die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, dass die Toten die Stimme des Gottessohns hören und wer auf sie hört, wird leben. Jesus sagt, das sind Menschen, die sind tot, geistlich tot und sie können gar nicht hören, weil Tote können ja nicht hören. Diese Toten werden auferweckt, um hören zu können. Und wer dann hört, wer dann diese Botschaft annimmt, der wird leben. Das sagt Jesus. Das heißt, der Mensch ist grundsätzlich tot für Gottes Stimme. Er kann das Evangelium nicht verstehen. Man kann es hören, aber es dringt nicht ins Herz. Es geht durch den Kopf durch als Information. Es spricht nicht an. Aber dann gibt es Zeiten, wo Jesus Tote auferweckt, also hörfähig macht, wo er ihnen das Herz öffnet und der Mensch in der Lage ist zu verstehen. So wie Lydia. Plötzlich konnte sie es verstehen, das Evangelium verstehen. Man kann das Evangelium menschlich gesehen nicht verstehen. Es ist absurd. Paulus sagt, es ist die größte Dummheit für die Juden. Du kannst das Evangelium intellektuell eigentlich nicht begreifen. Jesus muss das Herz öffnen, damit du es verstehen kannst. Und dann kommt der Moment, wo du sagst, ja oder nein. Das heißt, der Geist Gottes versetzt uns in die Lage, das Evangelium zu verstehen. Und dann bist du gefragt, will ich das oder will ich es nicht? Wir können uns abmühen, reden, 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 vielleicht versuchen zu überzeugen, es bringt nichts. Wenn Jesus das Herz nicht öffnet, kann ein Mensch das Evangelium nicht verstehen. Aber wenn er das Herz öffnet, kann der Mensch ja sagen oder nein. Der Mensch ist immer noch in der Verantwortung, selbst sich zu entscheiden. Aber die Möglichkeit der Entscheidung muss Jesus letztlich schaffen. Und das ist eigentlich der heiligste Moment im Leben eines Menschen, wenn das passiert, wenn ein Mensch das Evangelium verstehen kann. Dann ist Entscheidung gefordert. Lydia hat sich entschieden. Sie ließ sich taufen und alle, die zu ihrem Haus gehörten. Und in diesem Haus entstand die erste Gemeinde auf europäischem Boden. Ich finde eine faszinierende Geschichte, wie Gott führt, was Jesus auf sich nimmt oder uns zumutet, um zu Menschen zu kommen. Und diese Geschichten gibt es auch heute noch. Lassen wir uns drauf ein. Lassen wir uns drauf ein, auf das, was Jesus uns führen möchte. Es kann ein langer Weg sein. Es kann mühsam sein, es kann Blockaden geben, dass man aufgeben will. Es kann überraschende Wendungen geben. Ideen und Pläne müssen aufgegeben werden vielleicht. Dafür muss man Neues wagen, Grenzen, Bewährtes überschreiten. Manches muss man vielleicht auch überwinden. Beobachten, zuhören und zum richtigen Zeitpunkt dann reden und dann erwarten, wie Jesus Menschenherzen öffnet. Amen.